Werbung.
Warum gibt es eigentlich eine Quote für Importarzneimittel? Ganz einfach, sie entlastet unser Gesundheitssystem und hilft, Kosten zu sparen. Denn Importarzneimittel sind oft günstiger. Die Importquote ist ein gesetzlich festgelegtes Einsparziel für Apotheken. Mindestens 2% des Umsatzes sollen durch importierte Medikamente erzielt werden. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
Chronische Herzinsuffizienz mit reduzierter linksventrikulärer Ejektionsfraktion klingt nicht nur kompliziert, ist auch ein großes Problem. Therapien haben wir immer noch nicht ausreichend, Sterblichkeit ist immer noch hoch. Und jetzt stellt sich die Frage, könnte da Digitoxin, was wir ja auch alle schon länger kennen, vielleicht helfen?
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser Folge. Uns hört ihr immer werktags ab 6 in der Früh mit einem Thema in knackigen 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Dienstag, der 21. Oktober.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Wir haben uns heute für euch die neue internationale multizentrische Studie angeschaut, die im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde im September letzten Jahres, die genau dieses Thema bearbeitet, nämlich Digitoxin kann das bei chronischer Herzinsuffizienz mit reduzierter EF, also Ejektionsfraktion, helfen. Und darüber haben wir uns auch unterhalten mit Holger Thiele. Er ist Kardiologe, Past President der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie und Direktor der Universitätsklinik für Kardiologie in Leipzig. Ich würde euch also raten, ist ja doch ein durchaus kompliziertes Thema, erster Kaffee des Tages wartet auf euch und dann starten wir. Laut der Deutschen Herzstiftung, da haben wir erstmal nachgeforscht, gibt es immer noch über 37.000 Todesfälle in Deutschland, das ist die Zahl von 2023, wegen Herzinsuffizienz. Und damit ist das eine der häufigsten Todesursachen hierzulande überhaupt. Eine Herzinsuffizienz mit quasi nicht mehr erhaltener Ejektionsfraktion liegt dann vor, wenn wir eine linksventrikuläre Pumpleistung kleiner als 40% haben. Und wenn die eben derartig reduziert ist, dann braucht es natürlich Medikamente. Da gibt es 4 große pharmakologische Säulen, die ACE-Hemmer oder Angiotensin-Rezeptor-Antagonisten, die Beta-Blocker, Mineralkortikoid-Rezeptor-Antagonisten und SGLT2-Inhibitoren. Diese 4 großen Gruppen haben jede für sich genommen Morbiditäts- und Mortalitätsunterschiede, Benefits und Nachteile. Da gehen wir jetzt nicht ins Detail. Aber unser Experte Holger Thiele sagte dazu, vielen Patienten kann, na klar, damit schon recht gut geholfen werden, aber Morbidität und Mortalität sind weiterhin sehr hoch. Jedes weitere funktionierende Medikament wäre deshalb willkommen in seinen Augen. Und diese Diskussion gibt es schon länger, könnte man da nicht wieder die Glykoside aktivieren, nämlich Digoxin und Digitoxin. Vielleicht sagen jetzt einige von euch, Moment, aber Digoxin, da gab es doch schon mal Überlegungen. Ja, das stimmt. Da gab es vor fast 20 Jahren die DIG, also DIG, eine randomisierte, placebo-kontrollierte klinische Studie mit Digoxin, die genau das untersucht hat. Kann das einen Nutzen haben bei PatientInnen mit Herzinsuffizienz und reduzierter EF? Damals in dieser Studie zeigte sich aber keine Überlegenheit von Digoxin hinsichtlich der Gesamtmortalität und das ist ja besonders spannend, ja, also überleben die Menschen dann mit der Medikation eher gegenüber einem Placebo. Und das ist natürlich hart, ja, es machte keinen Unterschied, gab ich jetzt Placebo oder das Medikament. Mortalität war gleich, overall betrachtet. Zusätzlich dazu stellte man in der Studie dann auch noch fest, dass wir ein Problem mit erhöhten Plasmakonzentrationen hatten. Das heißt also, da gab es eine Dosisanpassungsschwierigkeit. Aber es gab auch geringere Inzidenz von Krankenhausaufenthalten. Auch das konnte die Studie zeigen. Und einen besonderen Nutzen ergab es für Patientinnen und Patienten mit deutlich reduzierter Ejektionsfraktion, kleiner als 25% sogar, oder fortgeschrittenen Symptomen einer Herzinsuffizienz. Holger Thiele ordnete das für eine Dosis Wissen auch nochmal ein. Digoxin, so meinte er, hat einige Nachteile, zum Beispiel ein engeres Wirkspektrum und die vorwiegend renale Elimination. Und durch das enge Wirkspektrum kommt es eben häufiger zu Nebenwirkungen mit Digoxin. Ein besonderer Fokus, da müssen wir auch ein Auge drauf haben, sind Frauen, die haben zum Beispiel gar nicht profitiert und hatten sogar Nachteile. Jetzt also aber eine neue Studie mit dem strukturell verwandten, aber auch sehr unterschiedlich wirkenden Digitoxin. Das wird zum Beispiel über die Leber eliminiert, ein großer Punkt, der anders ist. Und die schauen wir uns an. Das ist die DIGIT, also DIGITHF-Studie. Multizentrisch, habe ich schon gesagt, mit über 1200 Patientinnen und Patienten. Alle hatten eine linksventrikuläre EF von kleiner als 40%. Dazu noch eine schwere symptomatische Herzinsuffizienz, also Stadium 3 oder 4, gemäß der New York Heart Association Klassifikation. Oder sie hatten eine linksventrikuläre EF von kleiner als 30%. Dann brauchte es auch keine zusätzlichen Herzinsuffizienzkriterien. Die wurden randomisiert, diese 1200, entweder Digitoxin oder Placebo, klar. Und aufgrund der früheren Erfahrungen, ist ja auch schön, dass man sieht, man lernt halt doch aus den Erfahrungen, wurde mit einer niedrigen Digitoxin-Dosis gestartet, nämlich 0,07 Milligramm pro Tag. Außerdem wurde dann nach 6 Wochen nochmal der Wirkstoffspiegel kontrolliert. Die Digitoxingabe erfolgte zusätzlich zur üblichen Therapie und die mediane Behandlungsdauer lag bei so 18 Monaten. Es wurde ein kombinierter primärer Endpunkt definiert, nämlich Tod oder Krankenhausbehandlung wegen einer Verschlechterung der Herzinsuffizienz. Unser Experte Thiele sagte zur Methodik der Studie, die findet er prinzipiell sehr gut. Es gab aber ein Problem in seinen Augen, und zwar, dass weniger Patienten eingeschlossen wurden als eigentlich ursprünglich geplant. Und das in seinen Augen nimmt doch die Power der Studie deutlich zurück. Man hat versucht, dem entgegenzuwirken durch einen längeren Nachbeobachtungszeitraum. Das ist aus seiner und aus methodischer Sicht auch in Ordnung. Und die Studie wurde ja auch durch das höchstrangig medizinische Journal, New England Journal of Medicine, nach einem Review-Prozess angenommen. Für ihn zeigt das auch, dass die Qualität eben wirklich da war. Jetzt also zu den Ergebnissen. Jeweils eines dieser zwei Ereignisse, also entweder Tod oder Krankenhausaufenthalt aufgrund der Herzinsuffizienz, trat auf in der medianen Beobachtungszeit von 36 Monaten in der Digitoxin-Gruppe bei 39,5% der Behandelten und in der Placebo-Gruppe bei 44,1%. Schaut man sich jetzt nur die Sterblichkeit, nur den Tod an, liegen die Zahlen bei 27,2% versus 29,5, natürlich der Placebo ist höher. Und die Hospitalisierungen waren da ebenfalls leicht unterschiedlich, 28,1 versus 30,4. Aber ihr merkt schon, ich schränke das ein bisschen ein. Sterblichkeit und Hospitalisierung waren nicht statistisch signifikant. Es gab zu wenig Fälle insgesamt. Das also, was auch unser Experte schon angemerkt hatte. Er fand aber eine Sache auffällig, und zwar, dass die beiden individuellen Endpunkte, also der Tod als auch die Herzinsuffizienz, Hospitalisierung, wiederum nicht signifikant reduziert werden konnten, sondern nur beide in Kombination. Und das könnte in seinen Augen auch ein Ausdruck der etwas geringen Fallzahl als ursprünglich geplant sein. Schauen wir uns die Nebenwirkungen an. Ist ja ein wichtiges Thema bei Digitoxin. Die traten auch sehr selten auf, 4,7% in der Medikamentengruppe, 2,8% in der Placebo-Gruppe. Therapieabbruch aufgrund von Nebenwirkungen gab es in beiden Gruppen, lag bei um die 10%. Und dann wollten wir natürlich von Holger Thiele wissen, ja, hat das jetzt denn irgendwelche Konsequenzen, diese Ergebnisse? Fand er schon mal eine gute Frage, wunderbar. Und er sagte aber, das müssen wir jetzt erstmal abwarten. Das muss so ein bisschen sacken. Die wissenschaftliche, also kardiologische Community sollte darüber diskutieren, Und dann muss man natürlich auch abwarten, wie das im nächsten Jahr bewertet wird, wenn die neuen Herzinsuffizienz-Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie rauskommen. Das heißt also, wie die Bewertung der Leitlinienkommission sein wird und die Empfehlung für dieses Digitoxin für Patienten mit reduzierter Pumpfunktion, das kann man noch nicht so ganz genau sagen. Er stellte auch in Aussicht oder merkte an, es läuft ja noch eine zweite Studie, derzeit in Holland. Und mit dem anderen Medikament, also mit Digoxin, wird vermutlich im nächsten Jahr, im März, vorgestellt. Und da fände er es natürlich gut, nochmal zusätzlich wissenschaftliche Daten zu haben. Das liefert die Studie dann. Und auch hier eine Beurteilung der Evidenz aus beiden Studien ziehen zu können, um das dann genauer zu entscheiden. Er selber erzählte uns, er hat auch Digitoxin basierend auf diesen neuen Studiendaten jetzt auch schon in den letzten Tagen einigen ausgewählten Patienten verordnet, wo er eigentlich früher eher zurückhaltend gewesen wäre. Das heißt, letzten Endes, er sieht auch bei sich selbst noch gewisse Zurückhaltung, bevor die Leitlinien rauskommen. Aber im Einzelfall, so sagt er uns, kann man den Einsatz durchaus prüfen. Genau so handhabt er es derzeit. Es wird kränkeren Menschen mit einer eingeschränkten Pumpfunktion nach individueller Entscheidung und Beratung verschrieben, aber eben nicht mit der Gießkanne. Wenn man das denn tut, also es verschreibt, merkt er auch an, dann bitte natürlich auf EKG-Veränderungen achten und auch die bekannten zusätzlichen Nebenwirkungen im Blick haben, das natürlich nicht vergessen. Aber bei der Dosis, die gegeben wird, mit der man starten sollte, wie auch in der Studie, meinte er, sieht man in der Regel keine relevanten Nebenwirkungen, eben wie die Studie auch gezeigt hat. Also alles in allem, vielleicht tut sich da eine fünfte Option bei der Herzinsuffizienz mit reduzierter EF auf, können wir aber noch nicht wirklich abschließend sagen. Das wäre unser Fazit von dieser Dosiswissen heute. Ich danke euch, dass ihr wieder zugehört habt. Ist ja hier diesmal kein leichtes Thema gewesen, sehr speziell, aber auch wichtig zu besprechen. Und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gleich unseren Podcast, aktiviert die Glocke, soweit ihr das nicht ohnehin schon getan habt.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apotheken Umschau Pro.